Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 617. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex.
Moschel.
Und der Marvin.
Ja, Grüße, hallo.
Ja, wir wollen schon wieder über die Eintracht reden. Die letzte Sendung ist noch gar nicht so lange her. Die war sehr knapp vor dem Pokalspiel, über das wir heute definitiv auch reden werden. Und ja, es war kein anderer Termin zu finden und wir haben auch dringenden Redebedarf über die Eintracht. Von daher haben wir gesagt, wir legen die Sendung direkt an den Anfang und da sind wir quasi auch schon wieder. Bevor wir aber gleich anfangen, über die Eintracht zu reden, wir haben so spannende Themen auf dem Zettel, wie was tut sich im Kader die Woche noch, wie war unser Blick auf das Pokalspiel und was ist vielleicht von dem ersten Bundesligaspiel der Saison 26-27 der Eintracht zu erwarten gegen Union Berlin. Natürlich wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen könnt, damit wir auch in dieser Saison hier Woche für Woche durchsenden können. Von daher schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei auf der Supportseite. Da findet ihr alle Informationen und da war auch schon der ein oder andere in der letzten Woche unterwegs und kam hier mit kleinen Spenden um die Ecke. Von daher vielen, vielen Dank für die Unterstützung auch in dieser Saison. So, und jetzt lasst uns über die Eintracht reden und lasst uns vielleicht auch mal mit der Kader-Thematik anfangen. Da hat sich ja seit der letzten Sendung ein bisschen was getan, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Das Thema Elias Giri hatten wir ja letzte Woche kurz angesprochen. Da kam dann auch am darauffolgenden Tag die Meldung, dass er jetzt ab sofort in Köln unterwegs ist. Das war so die eine Geschichte, die sich noch getan hat. Das zweite war, und das fand ich in der Deutlichkeit doch zumindest sehr bemerkenswert, dass sich Adi Hütter nach der Pressekonferenz zum Pokalspiel auf die Frage nach Arthur Theat sehr deutlich geäußert hat, und zwar nicht nur zu Theat, sondern auch zu Wahi und auch zu dem zu Nkunku, dass er nur mit den Spielern ja plant, die auch ja quasi bei der Eintracht bleiben wollen oder nur die Spieler mitnimmt, mit denen er auch plant. Man hatte ja sowas in die Richtung schon erwartet, aber ich fand die Aussage relativ deutlich. Marvin, du als alter Medienprofi, wie sortierst du diese Aussage ein?
Ja, also ich finde das auch, dass es eine überraschende Klarheit war, die wir tatsächlich in dieser Saison von Adi Hütter auf jeden Fall kennen. Denn man muss wirklich sagen, hat ja von Anfang an sehr, sehr klar kommuniziert in dieser Saison, wie groß sein Kader sein könnte, wie groß er ihn haben will, und hat auch frühzeitig gesagt, ne, dass der ein oder andere bei ihm keinen Platz findet. Wir erinnern uns an Futkoy, der ja jetzt auch verliehen wurde. Mhm. Hat ja auch früh gar keine Chance gehabt, das kann man durchaus kritisieren. Ich halte das aber insofern für eine ganz klare Kommunikation, mich aber gerade bei Theat sehr gewundert. Denn wenn wir uns mal den Kader angucken, und das ist ein kleiner Ausblick, den wir auf den späteren Verlauf dieser Sendung ja schon mal nehmen können, ist die Tatsache so halt die, dass die Innenverteidigung nicht wirklich dicke ist bei uns. Ne? Also, und da dann so klar zu sagen, dass Theat bei ihm keine Rolle spielt, bei Nkunku kann ich es dann nachvollziehen, der hat auch in den letzten, auch bei seiner letzten Leihe kaum eine Rolle gespielt, ist ja klar, dass er dann bei der Frankfurt Eintracht auch nicht wieder großartig ins erste Glied rückt, aber das fand ich bei Theat, der WM gespielt hat, schon sehr, sehr heftig. Und es ist auch so, das ist nicht gerade marktwertsteigernd, um es mal so zu sagen. Ich meine, wenn er verkauft werden soll, wenn er dann früh aussortiert wird, kann man schon sagen, na, das würde dann auch gleichzeitig das ein oder andere Hunderttausendstel oder 100.000 Euro oder so weniger bringen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr klar. Aber für die Spieler, mit denen Hütter plant, ist es natürlich auch, sag ich mal, ja, ein kleines Lob dahingehend, dass sie jetzt auch sich ihrer Sache sicher sein können. Aber trotzdem für Theat, es ist krass und es ist ein deutlicher Fingerzeig, dass Hütter aber natürlich auch kein Interesse hat, dass es keine Veränderung mehr gibt. Also ich glaube, das ist auch so ein kleiner Wink, so ein Motto. Ich habe das jetzt so gemacht, darauf haben wir uns aber auch früh festgelegt. Lieber Markus, jetzt musst du noch nachbuttern.
Also ich glaube, das haben wir ja letzte Woche auch schon in aller Ausführlichkeit besprochen, dieses Thema der Innenverteidigerposition und der Breite gerade auf dieser Position, das ist definitiv etwas, wo nochmal deutlich nachgelegt werden muss. Und zu dem Thema Marktwert, ja, es ist mit Sicherheit nicht förderlich für den Marktwert, Aber sagen wir mal so, die Leistung von Arthur Theat in der vergangenen Saison hat auch durchaus nicht zu einer positiven Marktwertentwicklung beigetragen. Also da war er auch schon zum gewissen Grad selbst mit dran schuld.
Maßgeblich sogar, da hast du vollkommen recht.
Und es ist aber auch eine relativ klare Aussage und dann auch in der Konsequenz, diese Spieler dann nicht mitzunehmen, zu sagen so, naja, wir planen nicht mit euch und wir sind auch durchaus bereit, euch dann halt einfach auf die Tribüne zu setzen, was ja auch im Umkehrschluss für einen Spieler, der vielleicht noch ein paar Jahre irgendwie kicken will und vielleicht auch auf einem gewissen Niveau kicken will, auch eine gewisse Drucksituation vielleicht mit sich bringt, weil man weiß halt auch, wie schnell man in diesem Business vergessen wird, wenn man da halt eben nicht sichtbar ist und wenn die Eintracht bereit ist, diese Spieler auf die Bank zu setzen, auch wenn es kapitaltechnisch wahrscheinlich so ein bisschen eine kleine Harakiri-Aktion ist. Aber es zeigt halt zumindest auch, dass man vielleicht da auch ein bisschen Handlungsdruck auf die Spieler überträgt. Oder wie siehst du das, Alex?
Also ich sehe es ein bisschen, ja, vom Geschmack her ein bisschen anders. Also stimmt alles schon, was ihr sagt. Aber ich muss sagen, dass mir das Verhalten gar nicht gefällt. Ich finde, Theat ist ein verdienter Spieler. Klar hat er letztes Jahr keine gute Saison gespielt, trifft auf 90% des Kaders zu.
Das ist korrekt.
Nathaniel Brown einfach mal ausgenommen.
Ja.
Davor das Jahr war er einer derjenigen, die als Leader mit hinzugekommen sind, die als der Transfer getätigt wurde, bei uns in Frankfurt aufgeblüht sind, die zu einer Stabilität beigetragen haben, die sich super integriert haben und auch vorausgegangen sind. Und ich finde den Umgang, der jetzt mit ihm geführt wird, keinen guten. Bei Wahi kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Da ist ja auch gerade so ein bisschen Transfer-Poker-Stress. Und was man ja auch einfach mal sagen muss, Hütter tätigt so Aussagen vor der Presse immer mit einem Hintergrund. Das ist nicht ein Plausch zwischen zwei Experten, wo du irgendwie mal so ein bisschen Einblick da rein gewährst, wie deine Planungen sind, sondern das sind strategisch platzierte Kommentare, die er mit ganz großem Bewusstsein gesetzt hat.
Ja, allein auch schon deswegen, weil er wurde ja explizit nur zu Theat befragt, weil das eine relativ offensichtliche Personalie in dem Zusammenhang war und er selbst, so wie ich, also es gibt keine Aufzeichnung von dem von der Pressekonferenz oder zumindest habe ich sie nicht gefunden, aber was man so hört, ist er danach ja dann auch explizit, hat er das nochmal erweitert, um eben die Personen Wahi und Nkunku, was eben auch zu deiner Aussage passt, dass das gezielt war, diese drei Spieler da jetzt so ein bisschen auch in die Pflicht zu nehmen oder in dieses Schaufensterlicht zu stellen.
Auch Theat nicht in den Kader zu packen, war schon auch Kalkül dahinter.
Ja, ja, klar.
Du weißt als Verein ganz genau, wenn du die Entscheidung triffst, wirst du darauf angesprochen und das wird eine Entscheidung, über die wird gesprochen.
Ja, ja,
und
das
in dem
war
Moment müssen sich alle Beteiligten klar sein und auch überlegen, wie sie kommunizieren. Und das ist alles sehr, sehr überlegt. Und für mich kann das nur bedeuten, dass Angebote auf dem Tisch liegen für Theat, für Wahi, für Nkunku, die drei Spieler aber jeweils nicht annehmen wollen. Und dass das einfach jetzt öffentlich gemachte Aufforderungen sind, die vorliegenden Angebote anzunehmen und den Transfers stattzugeben. Und ich finde, das hat so ein bisschen was wie aus Spielersicht sich wegzustreiken. Ne? Also da ist schon ein Geschmäckle dabei. Wie gesagt, Nkunku, Wahi, kann ich darüber hinwegsehen. Bei Theat finde ich es einfach zu hart. Klar, ich weiß auch nicht, was intern passiert, aber das ist einfach so mein Eindruck von außen.
Ja, ich will da ganz kurz reingehen. Ich kann das verstehen, was du sagst zu Theat. Ich muss aber sagen, also in der Bewertung, wie ich sie für die letzte Saison vorgenommen habe, war er einer der absoluten Störenfriede, was ich von außen gesehen habe und auch einer, der die ganze Zeit rumgemotzt hat, gleichzeitig keine Leistung abgeliefert hat und muss auch sagen, dass der einen Arsch voll Geld verdient von dem, was man wovon man ausgehen kann. Und dann muss ich auch sagen, dass es auch okay ist, ihn dann dazu vielleicht auch mal zu bewegen, nochmal umzudenken. Ja, ich meine, ich glaube, die Eintracht hat sehr darauf gehofft, dass der WM-Sommer dazu führt, dass es Angebote für ihn gibt. Hat jetzt auch keine so schlechte WM gespielt. Deswegen war, glaube ich, eine große Irritation da. Bei Nkunku, ja, Nkunku tut mir all dem ein bisschen leid. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwelche guten Angebote hat. Bei dem habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da gar nichts kommt. Der Markt scheint ja momentan sowieso sehr problematisch zu sein, was wir auch auf der hohlen Seite ja gerade sehen. Dementsprechend, ja, der tut mir so ein bisschen leid, der fällt da so ein bisschen runter. Aber bei Wahid, ich meine, jetzt sehen wir es ja, ne, der wird jetzt zu Nizza gehen, wird ja auch schon frenetisch gefeiert. Auch da gefällt mir der Deal nicht. Über die Einzelheiten können wir gleich mal sprechen. Aber ja, bei Theat ist es auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, ein relativ rabiates Vorgehen. Ich hoffe, dass sie sich damit nicht verkalkulieren, weil wenn es am Ende so ist, dass der in ein bisschen mehr als einer Woche immer noch auf der Matte steht und wir plötzlich mit einem nicht fitten Koch, der sich zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ordentlich an den Kopf gefasst hat, mit einem immer noch nicht fitten Collins, plötzlich dann mit Malutze hier die Bundesligaspiele bestreiten müssen. Ja, da will ich aber sehen, inwiefern das gut verargumentiert werden kann, dass ein Theater immer ein Nationalspieler ist, nicht doch noch irgendwie noch eine Rolle spielt.
Na, also nicht falsch verstehen, das war jetzt kein dafür plädieren, dass Theat irgendwie bleibt oder so. Ich bin absoluter Fan von einem Theat-Wechsel, aus den auch von dir genannten Gründen, aber man darf auch nicht vergessen, dass der uns auch in der vorherigen Saison ordentlich Zunder mal gebracht hat oder halt mal ein bisschen mehr, wie soll ich denn das nennen, bisschen mehr Emotionalität auch in die Abwehr reingebracht hat.
Ja, also definitiv in seiner ersten Saison waren wir alle sehr froh, dass wir ihn da hatten und waren auch sehr begeistert davon, als die Leihe, mit der er ja hier angefangen hat, dann in eine tatsächlich feste Verpflichtung geändert wurde. Ja, ich gebe dir recht, Alex, er war mit Sicherheit nicht der Einzige, der im letzten Jahr schlechte Leistungen hatte, das waren eben sehr, sehr viele, aber was man eben auch so teilweise hört, sind unbestätigte Gerüchte, scheint da schon auch so ein bisschen die Art und Weise des Auftreten auch nochmal einen Ausschlag mit gegeben zu haben. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man da einen guten Grund hat, warum man das in der Art und Weise dann macht und warum man sich von ihm dann auch trennen will, wohl wissend, dass man halt gerade auch nicht wirklich eine Verpflichtung oder nicht gerade jetzt eben eine große Alternative im Kader hat und man dann halt anderweitig dann noch nachlegen muss. Da gibt's ja auch die verschiedensten Gerüchte. Dann lass uns doch nochmal kurz über das Wahid-Thema sprechen. Da war es ja zumindest so, und das hatten wir letzte Woche auch schon kurz angerissen, dass es durchaus Verträge oder Angebote für den Spieler gab mit auch der gewünschten Ablöse, die Eintracht gerne haben will, die so um die 20 Millionen liegt, was jetzt mal abgesehen von dem Gehalt, was man für den Spieler in der Zeit bezahlt hat, aber zumindest auf der Ablösesummenseite so ein mehr oder weniger Nullsummenspiel wäre, die hatte der Spieler ja, so wie weit man das hört, abgelehnt, weil er gerne nach Nizza wollte. Jetzt scheint man sich mit Nizza an der Stelle einig zu sein. Er ist wohl am Sonntag Richtung Nizza gereist. Es gibt auch auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen Bilder, wie er dann da von Fans am Flughafen empfangen wird. Der Medizincheck sollte heute oder morgen sein, also wahrscheinlich relativ baldige Verkündung. Und natürlich dann auch eben nicht dieses 20 Millionen Angebot, sondern mit einer etwas niedrigeren Ablösesumme und auch erstmal nur eine Leihe dann mit einer Kaufoption. Kaufpflicht habe ich in dem Zusammenhang nicht gelesen. Marvin, deckt sich das mit dem, was du von dem Vertrag oder von dem Angebot mitbekommen hast?
Ja, genau. Also darauf läuft es hinaus. Kaufoption, keine Kaufpflicht, nur eine Leihe. Ich habe, glaube ich, zuletzt, aber das kann ich nicht genau sagen, ich glaube, ich hatte irgendwas zuletzt von 3 Millionen Leihgebühr jetzt mal gelesen, aber da bin ich unsicher. Aber auf jeden Fall ist es erstmal eine Leihe. Und man war wohl schon zufrieden, dass man das Gehalt, das gesamte Gehalt an Wahi abtreten, nicht an Wahi, sondern an Nizza abtreten konnte. Also da siehst du auch, wie viel Gehalt der Kollege da tatsächlich verdient. Ja. Ne? Dass die Eintracht da zwischenzeitlich schon Angst hatte, dass er zum Teil noch bei uns sitzen bleibt. Ich finde es insgesamt trotzdem keine glückliche Lösung. Wenn ich mir angucke, wie die Fans bei Wahi abgehen, freue ich mich auf jeden Fall. Nizza scheint da sehr, sehr zufrieden zu sein. Aber ich finde es eine saubittere Kiste, weil wir haben super viel Geld für Wahi gezahlt. Mhm. Der hat natürlich in der letzten Saison nicht das geleistet, was wir uns erhofft haben. Jetzt hat er auch eine sehr wilde Weltmeisterschaft gehabt, das kann man ja auch nicht anders sagen. Mhm. Und jetzt bekommen wir aber noch nicht mal irgendwie 20 Millionen zurück. Also das heißt, wir werden hier einen richtig brutalen Verlust machen. Insbesondere, weil wir auch noch nicht mal wissen, ob er dann im nächsten Jahr dann wirklich gekauft wird. Das Gute ist, der ist erst 23 Jahre, da kann sich noch ein bisschen was entwickeln. Wenn er jetzt weiter in seinem sicheren Hafen in Nizza jetzt vielleicht gut klarkommt, dann kann das eine gute Angelegenheit werden. Aber ich muss sagen, es bleibt ein wenig ein fader Beigeschmack, dass ja. wir selbst ihn nicht verkaufen konnten.
Ja, also ich habe mal auf der einen Seite, du sparst dir dieses Gehalt und ich glaube, das ist auch, das haben wir ja letzte Woche auch schon mit Dennis und Patricia diskutiert, das ist, glaube ich, auch so ein großes Ding, dass man einfach jetzt dieses Gehaltsbudget irgendwie frei bekommen muss, um auch andere Verpflichtungen irgendwie zu tätigen. Da hilft es uns auf jeden Fall, was das Thema Transfererlöse, wo wir ja auch nach wie vor oder die Eintracht nach wie vor den Druck hat, Transfererlöse zu erwirtschaften, ist es natürlich bitter, dass du diese Erlöse nicht in diesem Jahr machst, sondern im besten Falle dann mit dem Saisonende. Und aber bis dahin da einfach nicht weißt, ob diese Kaufoption am Ende tatsächlich gezogen wird. Ich sag mal, eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit ist da, weil zumindest der Spieler und Nizza sich ja anscheinend irgendwie da sehr, sehr aufeinander eingeschossen haben. Aber ja, ob es tatsächlich dann am Ende so kommt oder nicht, oder ob man dann irgendwie die Kaufoption nicht zieht, um danach dann nochmal eine potenzielle Ablöse irgendwie neu zu verhandeln. Also auch diese Spielchen kennen wir ja, die haben wir ja selbst auch schon gemacht, das ist dann halt noch so ein bisschen die Frage, die erst die Zukunft dann beantworten wird.
Ja, aber nach der letzten Saison ist halt auch einfach echt schwer, ne? Also es gab einen einzigen Spieler, der sich ins Schaufenster gespielt hat und der ist für 60 Millionen zu München gewechselt. So. Der Rest hat's halt einfach, hat halt nicht durch Leistung überzeugt. So,
das ist leider richtig, ja.
Da kannst du halt nicht viel machen. Die letzte Saison hat uns nicht nur die internationalen Plätze gekostet, sondern ich glaube, die hat uns, was Transfers angeht, den richtigen finanziellen Schaden gebracht.
Ja, also wenn man an die Summen denkt, die dann bei einzelnen Spielern da irgendwie genannt worden sind, mit, ich weiß nicht mehr, was genau die Ablösesumme war, die man irgendwann mal in den Raum gestellt hat, für die in Larsson dann irgendwie gehen könnte und so weiter und Usun und hast du nicht gesehen, also da waren schon sehr große Summen irgendwie.
Genau, wenn
unterwegs.
Du dir mal anguckst, für wen unserer Spieler diesen Sommer ein Markt war, ja. Usun wurde es nochmal ein bisschen unrund, aber das war ja auch schon, also so richtig, ne, also ernstzunehmendes Interesse, klar, Galatasaray, aber so der Rest.
Ja. Du hast ansonsten, es ist tatsächlich genau das, ich meine, früh ist jemand wie Christensen gegangen, den wir, glaube ich, würde ich jetzt mal unisono dafür sprechen, eigentlich ganz gerne alle gehalten hätten, würde ich mal von ausgehen. Und der ist früh weg, ansonsten klar Brown, aber du hast recht, lieber Alex, ansonsten war da kaum irgendwie großartiges Interesse da. Ich wurde immer mal ein bisschen was über Larsson gesprochen, aber der hat ja auch eine schlechte Saison gespielt. Can Usun, klar, ist die Hoffnung, aber ansonsten ist alles saudünn gewesen. Und Bauhuja ist ja auch immer so wieder so Nebelkerzen, aber da so richtig fest wurde da nichts. Mich hat's fast ein bisschen gewundert, dass der gute Jupp nicht irgendwie ein großes Angebot bekommen hat, weil da habe ich mir gedacht, der ist 21, da ist auch noch Potenzial.
Oh ja.
Das hätte die Eintracht ja tatsächlich auch gemacht, weil der war ja einer der, sag mal, positiven Performer des letzten Jahres. Aber du hast recht, es gibt kaum einen Markt. Dementsprechend sitzt die Eintracht leider wenig Geld und die Spieler, die jetzt noch da sind, zum Teil haben brutale Gehälter. Dass jetzt ein Wahi veräußert werden konnte, dass das Gehalt eingespart wird, ist genauso gut wie ein Skiri, der jetzt gegangen ist, der unfassbar teuer war. Mhm. Aber es sind noch weitere, die richtig, richtig viel Geld haben, beziehungsweise jährlich bekommen bei der Eintracht. Und gleichzeitig ist es so, dass sich Krösch auch ein Stück weit verrechnet hat, weil er hat gedacht, er kriegt Larsson für richtig viel Geld los. Er hatte auch eigentlich bei Santos gedacht, dass da was möglich ist. Und da ist jetzt nirgendwo was möglich. Und gleichzeitig fehlen dir die Einnahmen von der Champions League. Du hast genau das gemacht, was andere Clubs wie Gladbach oder so schon vor uns gemacht haben. Üppige Gehälter bezahlt, um ja diesen nächsten Schritt, und zwar der nächste Schritt Champions League, um den halten zu können. Aber keiner von denen hat die Leistung gezeigt, das Recht zu fertigen und plötzlich oder zu rechtfertigen. Und plötzlich wird es halt ein bisschen schwieriger ohne Europa.
Und gerade das mit den Gehältern, ich weiß jetzt nicht, ob Wundern so das Richtige, also es wundert mich schon so ein bisschen, ich finde, das löst bei mir schon so ein gewisses Störgefühl aus, weil ich erinnere mich noch an Pressekonferenzen, wo Krösche dazu befragt worden ist, wo er auch immer sehr deutlich gesagt hat, er ist lieber bereit, mehr Ablöse oder auch mal irgendwie so ein Handgeld zu bezahlen, aber er ist kein Freund davon, Gehälter anzuheben, weil das langfristig das Gehaltsgefüge in so einem Verein kaputt macht. Und genau das ist jetzt das Problem, was wir auf dem Tisch haben, dass wir Gehälter für Spieler bezahlen in hohen Summen, wo das einzige, der einzige Grund dafür war, dass es halt eine große Hoffnung war, dass die Leistung irgendwie bringen und dass sich das über Transfer nachher wieder erwirtschaften lässt. Also da passt halt die Aussage, die er damals da getätigt hat, nicht zu der Situation, die wir da jetzt gerade vorfinden.
Weiß ich nicht. Ne, weil wenn du dir mal so die Beispiele anguckst, die geholt wurden, Theat, Skiri, das sind ja alles gestandene Spieler gewesen, wo du nicht irgendwie eine Wette auf die Zukunft gemacht hast.
Ja, umso schlimmer dann eigentlich.
Genau, umso schlimmer, dass die ihre Performance nicht gebracht haben. Und du hast halt jetzt einen sehr aufgeblähten Kader, du hast einen sehr großen Kader, der für zwei Wettbewerbe viel zu groß ist und musst jetzt einfach gucken, dass du dich verschlankst. Ich glaube gar nicht, dass wir, ne, also müssen wir auch die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, das Gehaltsgefüge, von dem wir sprechen, ist noch far away von dem anderer, die sich da oben im ersten Tabellendrittel rumtummeln. Du musst halt schon
auch... Aber nicht mehr so viel, Alex, aber nicht mehr so viel. Du hast natürlich Bayern, du hast Bayer, du hast der BVB, du hast natürlich Leipzig und vielleicht im Ansatz noch der VfB, aber dann sind wir auch schon dran, ne?
Naja, du hast aber in dieser Aufzählung auch mal mindestens zwei Vereine drin, wo halt Gehaltsgefüge und so weiter eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ne, das ist halt dann auch wieder, und das hatten wir letzte Woche auch schon, eine krasse Wettbewerbsverzerrung in der Form von wegen, wir müssen erstmal Spieler verkaufen, unser Gehaltsgefüge entlasten, um neue zu kaufen und schenken damit die ersten zwei oder drei Pflichtspiele einer Saison ab, wohingegen es Vereine gibt, denen es halt vollkommen egal ist, die das im Hintergrund irgendwie ausgeglichen bekommen und die halt einfach den Kader fett machen können ohne Ende, weil die schert's halt nicht. Dann hast du halt einen Verein drin wie die Bayern, die sich halt über Jahre hinweg durch das Abschneiden in der Liga und auch international das natürlich erarbeitet haben, aber die halt auch fernab von allem sind. Und die Geschäftszahlen des BVB hat man ja jetzt gesehen mit einem fetten Minus. Also die haben sich da auch so ein bisschen verspekuliert vielleicht. Aber ne, da sind halt schon auch unterschiedliche Waffen, mit denen da gekämpft wird.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist halt ein Thema. Alex, ich hatte dich unterbrochen. Wolltest du dazu noch was sagen?
Ich glaube, nein. Hattest du mich unterbrochen? Gut abgelenkt.
Ja, da kommt das Goldfischgehirn wieder durch. Ja, also das ist das, was ich jetzt gerade auf der Abgangsseite tut. Dahingegen auf der Zugangsseite stehen weiterhin nur Gerüchte im Raum. Zum einen nach wie vor die Thematik um den Torhüter. Arthur Bolo ist ja nach wie vor das heißeste Gerücht. Marvin, was ist denn dein Blick als alter Torwartkenner auf diese ganze Situation?
Ja, ich sag dir eins, ich hatte vor einem Jahr schon die Hoffnung, dass Arthur Bolo halt die absolut geilste Option wäre, die Eintracht jemals zur Verfügung hätte. Sag ich genau so, aber ehrlich gesagt muss man ja sagen, es gab ja nie die Chance, ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, dass das etwas wäre, mit dem sich die Eintracht überhaupt wirklich beschäftigen könnte. Ich finde ihn als Typ total grandios. Ich weiß, er ist ein guter Kumpel offenbar von Collins, das heißt, irgendwie verstehen die sich auch gut, finde ich ja beide irgendwie auch sehr sympathisch und habe da gedacht, okay, wenn wir den irgendwie bekommen könnten, insbesondere, weil wir halt in unserer Position Nummer 1 nicht so wirklich gefestigt sind. Aber ich wollte das nie wahrhaben, weil wie gesagt, es war weit weg, ne? Es war früh klar, dass er eigentlich in die Premier League wollte. Und jetzt ist es aber kurzfristig so, dass sich dieses Fenster jetzt öffnet, auch weil er sich verspekuliert hat, die nächste absurde Berateragentur hatte. Und jetzt wurde es gerade möglich und sag ich mal, bis gestern oder vorgestern war ich Feuer in Flamme, weil ich dann auch positive Signale im Frankfurter Blätterwald vernommen habe, wo ich dann irgendwie mitbekommen habe, okay, daraus wird ja vielleicht wirklich was. Es gab ja zumindest die Option, dass er vielleicht sogar in Freiburg verlängert, dass wir ihn dann dementsprechend ausleihen und dann das nächste Jahr entweder die Kaufoption da ist oder dass halt er teurer verkauft wird von Freiburg dann vielleicht nach England. Also, dass wir für ein Jahr keine Baustelle mehr haben auf der Torhüterposition, sicher mit ihm planen können und er dann schauen kann, ob es noch weitergeht oder ob er bei der Eintracht bleibt. Das hätte ich insgesamt eine super Lösung gefunden. Das Einzige ist, lieber René, ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Irritation, dass es immer noch nicht fix ist. und dass sich das irgendwie gerade wieder ein bisschen abkühlt. Und ich weiß nicht, wie Alex das sieht, aber ich meine, wir haben ja in letzter Saison hier auch schon öfter über die Torhüterposition gesprochen und so richtig glücklich war niemand. Deswegen, Alex, eigentlich wäre es auch für dich eine gute Sache, ne?
Du machst mir gerade ein bisschen Angst, weil du so krass in der Vergangenheit redest, als sei diese Tür schon komplett zu. Für mich ist die Tür heute, dadurch, dass sich Freiburg geäußert hat, nochmal viel weiter aufgegangen. Also meine Träume werden gerade eher angefeuert, weil das
der Frankfurter... Dann lass sie feuern. Dann will ich dich nicht abhalten, ja, sehr gut.
Dass der Freiburger Trainer sich zu Atubolu und seinen möglichen Wechsel zur Eintracht äußert, sehe ich ähnlich wie die Aussage zu Theat von Hütter, dass er Atubolu jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit den Anschubs geben will, so Junge, ich plane nicht mit dir, Frankfurt ist eine gute Station, sieh zu, dass du deine Tasche packst und endlich zu irgendwas auch immer hier gehandelt wird, zusagst. So, das war so ein bisschen das, wie ich es gedeutet habe. Aber du hast schon recht, das zieht sich ganz schön in die Länge. 20 Millionen jetzt für einen Torhüter auszugeben, ist natürlich, nachdem wir letztes Jahr die, keine Ahnung, wie viel Millionen bei Zetterer schon verbrannt haben, ist absurd. Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, ne? Also egal, was ich von Santosch halte und egal, wie viel Potenzial man in ihm sieht, das Thema haben wir uns selbst so verbrannt, dass ich fast schon keine Möglichkeit mehr sehe, mit ihm als Nummer 1 in die Saison zu starten. Deswegen Atubolu wäre die geilste Variante, die es an der Stelle gäbe. Eine Laie wäre mega. Und ich hatte, bis du gerade eben deine Rede geschwungen hattest, eigentlich heute die Hoffnung noch mehr geschürt. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, bis gestern fand ich's geil, heute glaube ich so,
Ja, vielleicht ist es aber auch mein Präventivpessimismus, der mich das nicht so wirklich glauben lassen will, aber du hast ja vollkommen recht, du hast ja auch die wichtigen Punkte eben genannt, die absolut dafür sprechen, allein die Tatsache, die reale Beschäftigung mit dem Thema, allein die Tatsache, dass der Trainer das wirklich auch gesagt hat, finde ich sehr, sehr deutlich und auch, das stimmt schon, aber ich habe halt wieder einfach noch ein bisschen die Angst, dass das immer noch nicht klar ist, dass alles noch dauert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Zetterer noch nicht den Wechsel gemacht hat. Kann alles sein. Nur ganz
kurz. Die Gesamtkonstellation unserer Torwartposition ist, glaube ich, ein ganz, ganz mühsames Puzzlespiel.
Ja.
Du willst Atubolu. Ja. Den musst du irgendwie davon überzeugen, zu uns zu kommen, zu einem halbwegs vertretbaren Gehalt. Freiburg muss auf 20 Millionen irgendwie verzichten. Vielleicht kriegt man das über eine Laie geschafft. Auf der anderen Seite, Zetterer muss safe weg, damit du dieses Gehalt frei bekommst. Eigentlich kannst du einem Santos auch nicht die nächste Saison sagen, naja, Junge, setz dich mal auf die Bank, mach mal Nummer 2. Wir glauben noch an dich, aber du musst dich ein bisschen entwickeln. Eigentlich brauchst du auch eine Option, die du ihm bieten kannst. Beziehungsweise, wenn er ein bisschen clever ist und die Situation einschätzt, wäre ihm auch gut dazu geraten, mit einer anderen Option um die Ecke zu kommen. Und dann brauchst du auf jeden Fall neben Gral noch jemanden, den du in dieses Torwart-Trio reinsteckst. Also da steckt noch sau viel Arbeit drin und ich glaube, dass keins dieser Puzzleteile auch nur annähernd unterschriftsreif bei Krösche auf dem Tisch liegt.
Ja, und selbst wenn es unterschriftsreif da liegt, dann hast du halt drei Bausteine, die da halt auch erstmal irgendwie reinfallen müssen, dass du das halt am Ende des Tages bewerkstelligen kannst. Also ich stimme dir dazu, Alex, das ist wirklich so ein Ablauf von Dingen, der dann da halt passieren muss, dass dann da ein Rädchen ins andere greift und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ist, woran es dann da hängt. Die Aussage von Schuster, also vom Trainer von Freiburg, fand ich dahingehend auch überraschend deutlich, dass der SC Freiburg nicht mehr mit Atubolu plant. Das müsste ja spätestens eigentlich seit der Verpflichtung von Backhaus für ihn klar sein. Also so naiv kann man ja dann an der Stelle auch nicht sein, die ja da auch einen relativ hohen Betrag im Verhältnis von Freiburg für einen Torhüter dann bezahlt haben. Das muss ihm dann schon irgendwie bewusst sein. Ich habe halt einfach nur so ein bisschen die Angst, und das ist vielleicht die gleiche Richtung, in die Marvin da auch tendiert, ist, dass wenn halt er sowieso ja den Wunsch hatte, dass dann da in die Premier League zu gehen, und wir wissen halt jetzt, dass die ersten Pflichtspiele jetzt stattfinden, es muss halt nur sein, dass ich da in irgendeinem Club, der halt einfacher da irgendwie die Kohle bezahlen kann, der Stammkeeper verletzt und dann ist dieses ganze Spiel auf einmal ein komplett anderes. Also mir wäre auch lieb, wenn wir da relativ schnell jetzt irgendwie einen Deckel dran gemacht bekommen oder drauf gemacht bekommen, weil die Gefahr, dass dann da halt irgend so ein Player, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, auf einmal von der Seite reingrätscht und dieses ganze Ding einmal auf links dreht, die ist halt schon groß.
Ja, die sehe ich auch. Da muss man wirklich tatsächlich aufpassen und deswegen, sobald wir das fix machen, desto besser ist es, klar. Ich meine, die Bundesliga geht auch bald los, aber es kann halt echt noch passieren, dass in der Premier League dann in einer Woche noch was passiert und dann stehen wir blöd da und dann gehen wir mit zwei total angeschlagenen Torhüter in die Saison und das kann es halt eigentlich nicht sein. Dementsprechend, ich hoffe, das wird jetzt bald was. Ey Leute, es geht am Wochenende los, das ist halt ein Drama.
Ja, also an das Spiel haben wir uns ja mittlerweile so ein Stück weit, na, gewöhnt, will ich jetzt nicht sagen, aber man kennt das Spiel so aus der Vergangenheit, dass die ersten drei Pflichtspiele immer unter der Konstellation, du hast halt keinen fertigen Kader, ablaufen und dass das halt immer auch so ein bisschen verschenkte Spiele unterm Strich sind. Will jetzt nicht sagen, mit Blick nach vorne, dass das Spiel gegen Union Berlin eins ist, was man irgendwie von vornherein irgendwie nicht werten kann oder was uns keine Punkte bringt. Aber es ist halt schon einfach so, dass der Beginn dieser Pflichtspielreihe halt immer so ist, dass du ohne den fertigen Kader ist, was es auf der anderen Seite halt auch wieder ärgerlich macht. Du machst die ganze Vorbereitung, du investierst da viel Zeit rein und so weiter und du hast noch nicht mal irgendwie, gerade jetzt in unserem Fall, da können wir gleich nochmal drüber reden, über welche, auf welchen Positionen ihr noch verstärken würdet, aber einen signifikanten Anteil des Kaders ist halt überhaupt noch nicht gesetzt. Das ist halt schon eigentlich irgendwie ein bisschen absurd. Ja. Aber gut.
Das ist exakt so. Ich will noch mal ganz kurz auf einen Punkt, weil wir gerade fixe Meldung haben. Ist eben gerade reingeflattert. Eli Wahi, der Abgang ist fix. Also er verlässt die Eintracht Richtung Nizza jetzt auf Leihbasis und der Verein aus Frankreich besitzt eine Kaufoption. Genau. Ja. Das eben, die Eintracht hat es nochmal offiziell gemeldet, wollte ich nur mal ganz kurz mitgeben.
Sehr gut.
Das heißt, da reden wir über fixe Situationen, fixe Summen, wahrscheinlich dann dementsprechend auch. Und ja, hoffen wir, dass das Geld, was wir mit Wahi einsparen, vielleicht für das Gehalt bei Atubolo drauf geht. Das würde ich mir wünschen. Und ich sag mal so, und selbst wenn da noch ein Zetetre, ein Michael Zetterer geht, bräuchten wir tatsächlich ja auch noch die ein oder andere Position, die nachbesetzt wird. Denn auch mit dem Blick auf die Verteidigung, in die Innenverteidigung, in das Schreckensbild der Innenverteidigung, was man ja gerade gezeichnet sieht, oder auch auf den Außenbahnen, muss ich sagen, da müsste die Eintracht streng genommen noch nachbessern.
Aber ich glaube, das spiegeln ja auch so ein bisschen die Gerüchte wieder, ne? Also, wenn du dir mal anguckst, was gerade alles so kursiert, scheint ja relativ klar zu sein, dass Grösche einen linksfüßigen Innenverteidiger sucht. Ahnung, Bas, Brassier, wer auch immer da noch alles so reinfällt. Und jetzt kommen ja auch irgendwie so die nächsten Außenbahngerüchte auf. Ob das alles so, ne, auch mit Wahrheit gefüllt ist, aber zeigt ja schon relativ klar, dass der Club da in die Richtung am Schauen ist.
Ja, aber
und das muss auch.
Ich wollte gerade sagen, musst du aber auch. Also jetzt, ne, wir haben jetzt die Aussage von Hütter, dass mit einem Theat und mit einem Nkunku nicht geplant ist. Das heißt, du hast deinen linksfüßigen Innenverteidiger aussortiert, du hast deinen zweiten Linksverteidiger aussortiert, du hast jetzt einen Ottavio in der Innenverteidigung, wo aber auch der Trainer selbst sagt, dass der erstmal noch irgendwie ein bisschen Zeit braucht. Und du hast halt keine Alternative für diese Linksverteidigerposition. Und wenn ich dann mir die Aussagen aus dem offiziellen Podcast der Eintracht anhöre zur Rechtsverteidigerposition, wo ich dann heute Morgen gehört habe, so, ne, die Konkurrenz für Elias Baum auf der Rechtsverteidigerposition ist ein Ansgar Knauf, wo ich auch denke, so, ja, ich mag Ansgar Knauf sehr. Es war immer ein wichtiger Spieler.
Und Timothy Chandler.
Ja, und Timothy Chandler, ja. Aber nichtsdestotrotz, also Knauf in allen Ehren, mannschaftsdienlicher Spieler, finde ich total klasse, aber der ist für mich jetzt kein Rechtsverteidiger. Und wenn das unsere Konkurrenz für einen Elias Baum ist, um da um diese Rechtsverteidigerposition zu kämpfen oder den du dann im schlimmsten Falle, wenn irgendwas ist, auch für mehrere Spiele als Rechtsverteidiger in der Viererkette da auflaufen lässt, Gerade jetzt, solange Collins dann auch noch irgendwie weg ist, den du aber vielleicht ja auch für die Innenverteidigung brauchst, da ist das schon ein ganz wildes Puzzle da an dieser Stelle. Also da muss schon noch was passieren. Über die Menge können wir vielleicht diskutieren, aber da muss halt auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Steinchen umgedreht werden.
Also nur mal ganz kurz. Genau das gleiche Thema, ne? Ja. Also mir hat jetzt Kusugi auffallend gut gefallen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ein Fünfligist war, ne? Also da hat er sich schon ein bisschen gezeigt. Kann er das in der Bundesliga? Riesenfragezeichen hinten dran.
Ja.
Hast du genau das gleiche Thema? Du hast mit Ottavio Koch und Collins, so sind deine Innenverteidiger weg, wenn Theat noch geht. Wenn du Collins aber schon so einplanst, dass du den als Backup von Baum hast oder als Konkurrent zu Baum, wenn du eigentlich mit einer Viererkette spielen willst, das ist ultra dünn. Und ich mag es gern jede Woche nochmal sagen, mit zu wenig Innenverteidigern in eine Saison zu starten, die Brühe haben wir schon getrunken, die hat beschissen geschmeckt.
Ja, da gehe ich ganz kurz rein, das will ich auch nochmal ganz kurz klar. Ich meine, wir sind alle einer Meinung, wir brauchen eigentlich gar nicht zu viel zu sagen, aber Leute, wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Diese Außenverteidigung, gehe auch damit, wenn die Kommunikation die ist, hey, wir wollen Baum diese Chance geben und das wird auch eine Weile dauern und wir brauchen die Zeit, wenn die das so kommunizieren, okay. Aber trotzdem brauchst du auch dahinter extrem ordentliche Backups. Und du hast auf rechts, wenn wir ehrlich sind, einen Timothy Chandler und du hast auf links einen Kunku, den du weghaben willst. Das heißt, du hast eigentlich, selbst für diejenigen, selbst wenn Kusugi und Baum die Starter sind, hast du immens schwache oder keine wirklichen Backups. Das ist ein Drama. Das ist kein Bundesliga.
Und du hast damit junge Spieler in ihrer ersten Saison
in die Druckphase gebracht.
Mit Leistungsschwankungen rechnen musst,
wo
du niemanden hast, wo du sagen kannst, pass auf, geile Spiele gemacht, jetzt gerade läuft nicht so, mach mal 2 Wochen Pause, wir haben hier, der spielt jetzt mal. Haben wir nicht.
Und das bringt ja auch nichts, nur die Torhüter-Position neu zu besetzen, weil auch da ist es so, die brauchen auch gute Vorderleute. Und das ist auch so ein Manko, was Santos auch hatte, die Tatsache, dass er eigentlich weite Teile seiner Spiele immer vor einer verunsicherten Abwehr, hatte eine verunsicherte Abwehr vor sich und die waren sogar noch nominell besser, stärker besetzt. Das ist ein deutlicher Rückschritt. Wenn wir jetzt mit Kusugi und Baum reingehen und wirklich Ottavio, ich glaube, es sagt, seid ihr alle komplett bescheuert. Wir können niemals mit Ottavio und Koch in eine Innenverteidigung, also in eine Saison gehen, mit dieser Innenverteidigung. Da fehlt eigentlich der absolute Zielspieler noch neben Koch, der ja auch herumwankt bis zum geht nicht mehr. Also das geht einfach nicht. Das ist in meinen Augen Stand jetzt eine Abwehr, die um Platz 14 mitspielt, aber nicht mehr.
Ja. Was dann zum einen nicht dazu passt, dass ja das Saisonziel weiterhin internationales Abschneiden oder internationale Plätze am Ende ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, weil du das gerade eben so sehr deutlich angesprochen hast, dass ja Santos, der einfach ja auch ein junger Torwart ist, auch immer dieses Problem hatte, dass die Abwehr vor ihm auch so ein bisschen vogelwild war. Artobolo, so sehr ich ihn schätze und so sehr ich mich freuen will und ich will ihn damit jetzt nicht irgendwie kleinreden oder niederreden, aber der ist jetzt auch nur ein Jahr älter als Santos und der ist auch beileibe noch nicht fehlerfrei. Der hatte natürlich die gute Möglichkeit, dass er in Freiburg ein Umfeld hat, was da sehr nachsichtig mit ihm umgegangen ist, aber der ist jetzt auch noch keine Ende 20, hat 10 Jahre Erfahrung als Stammkeeper und weiß ich nicht, ist international mit allen Wassern gewaschen. Also auch der ist sehr darauf angewiesen, eine funktionierende und verlässliche Abwehr vor sich zu haben. Also nur um das auch nochmal der Vollständigkeit halber hier angemerkt zu haben.
Absolut.
Völlig richtig.
Also nicht nur wir sollten nervös sein, Krösche sollte es auch.
Ich glaube, der ist hyper nervös, aber der ist natürlich auch in diesem Zugzwang, was wir ja jetzt ja auch schon mehrfach haben, dass du natürlich auch gucken musst, auf der einen Seite Abgänge, die du haben musst, auf der anderen Seite Zugänge und der halt auch dann keine Verpflichtungen, die sich nicht quasi selbst wieder erwirtschaftet oder durch andere Abgänge erwirtschaftet hat, die er dann nicht tätigen kann, ohne mit Vorstandskollegen und Aufsichtsrat und so weiter zu sprechen. Also das ist halt dann auch alles da irgendwie drin. Ich glaube, die haben sich da gegenseitig alle irgendwie auf Kurzwahl und das kriegst du im Zweifelsfall auch
das will ich mal hoffen.
Auf kurzem Weg dann irgendwie weg. Aber das musst du natürlich auch gemacht haben. Ne? Was glaubt ihr denn passiert noch in dieser Woche? Transferfenster ist ja noch bis nächste Woche Dienstag, ich glaube irgendwie 18, 19 Uhr oder 20 Uhr sogar. Was glaubt ihr denn passiert noch in dieser Woche?
Also ich glaube tatsächlich, dass noch relativ viel passiert. Es muss auch viel passieren, haben sie jetzt gerade gesagt. Und wenn nichts passiert, ey, dann, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber wenn das jetzt so weitergeht wie die letzten Tage, dann müssen wir nach dem 1. September über viele Positionen sprechen und auch über viele Personalien. Deswegen, ich will es mir noch nicht ausmalen. Ich glaube, es wird definitiv was im Tor passieren. Ich denke, es wird definitiv in der Innenverteidigung noch was passieren. Und diese Innenverteidigung ist eine, die entweder auf links, ja, vielleicht auch auf rechts, aber ich gehe fast eher davon aus, die Innenverteidiger und linker Verteidiger spielen kann. Also ich glaube, es kommen noch zwei neue Leute. Ja. Jemand, der Innenverteidigung und Linksverteidigung spielen kann und jemand fürs Tor. Ich glaube, das ist absolut essentiell. Und dann hast du leider Positionen nicht noch optimaler besetzt, beispielsweise im Sturm. Da können wir gleich nochmal über den Sturm sprechen. Das wäre ein Wunsch und auch rechts nicht. Aber ich glaube, was möglich ist, sind diese beiden Positionen, innen links und Torhüter. Das ist das Minimum. Und von auf der Abgabenseite glaube ich auch, dass da noch was passiert. Ich glaube, dass Theat noch irgendwie einen neuen Verein findet. Ich hoffe, dass Zetterer einen neuen Verein findet. Ja, und das ist das Minimum. Und dann wird's eng genug für die Spieler, die jetzt zuletzt kaum eine Rolle gespielt haben. Ich weiß auch nicht, wie es mit Bauja weitergeht. Da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Die Frage ist,
was... Voll leid.
Ja, völlig. Ne? Bauja ist ja ein Spieler, der trotzdem eine Qualität hat. Die hat auch in Ansätzen immer wieder gezeigt und trotzdem hängt er irgendwie so in der Luft, Alex, oder?
Ja. Ja, also wirkt fast wie aussortiert und das fast so ein bisschen unverschuldet, ne? Also, dass man mit ihm überhaupt nichts anfangen kann.
Sehr gut gesagt.
Kann ich nicht verstehen. Für den muss es einfach auch im Kader irgendwo einen Platz geben. Vielleicht nicht als kompletter, ich laufe die Linie hoch und runter Spieler, aber der ist zu gut, als dass man ihn so ins Abseits stellt, wie wir das aktuell sehen. Würde mich auch freuen, wenn er bleibt, ne? Also, wenn wir auch noch seinen Bruder in der U19 spielen, also der ist ja schon auch irgendwie. Das ist ja schon auch ein Commitment dem Verein gegenüber. Ja. Der scheint hier gerne zu sein, der scheint Fuß fassen zu wollen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir ihm die Chance geben. Das ist jemand, der immer versucht hat, was zu zeigen. Ja. Aber was du eben gesagt hast, wären auch meine absoluten Minimumanforderungen, was noch passieren muss. Also wenn nicht Minimum Innenverteidigung und Torhüterposition geklärt werden, raste ich aus. Ich wage ja gar nicht auszusprechen, dass ich immer noch glaube, und da Grüße an Patricia, dass Kalimuendo noch aus der Torte springt.
Es wäre so schön, aber ich glaube es halt überhaupt gar nicht mehr dran. Ich verstehe völlig deine Position. Und es wäre auch notwendig, insbesondere, weil du ja jetzt mit Waje jemanden abgegeben hast, der genau diese Position hat. Ich glaube, dass das finanziell gar nicht mehr möglich ist.
Nee,
Ich weiß nicht, aber sagen wir mal so, Alex, am Ende ist die Stürmerposition noch eine, bei dem ich mit relaxtem Gewissen unterwegs bin und sage, hey, wir haben jetzt schon vorher, optimalerweise schon vor dem Wochenende, die Torhüterposition geklärt und haben die Innenverteidigerposition geklärt. Und ob dann noch ein zusätzlicher Stürmer kommt, das wäre für mich so ein, ach mal, wir gucken mal, was am letzten Transfertag so geht. Wisst ihr, was ich meine? Da wäre ich relaxer. Ja. Wenn wir die ersten zwei Positionen fix haben, dann nehme ich die dritte und dann schauen wir einfach mal.
Also es ist mit Abstand natürlich nicht so kritisch wie jetzt auf dieser Torhüter- und dieser Innenverteidigerposition. Ich bleibe trotzdem dabei, dass gerade wenn die Tendenz ist, in einem 4-4-2 oder 4-2-2-2-2-2-2-2-2 System zu spielen und du hast als Stürmer Ebnu Taleb und Burkhardt, dann ist mir das zu wenig, weil Pimpong nehme ich da jetzt mal als Stürmer. Klar, den kannst du bringen, aber der ist 18, also den würde ich jetzt beileibe da jetzt nicht irgendwie als ernsthafte Alternative irgendwie sehen. Burkhardt hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen. Er hat zwar in der Sommerpause ordentlich geackert, aber wir wissen alle, was die Verletzungshistorie ist. Und Ebnu Talib muss natürlich nach seiner Verletzung da auch erstmal wieder irgendwie reinkommen, also da nochmal irgendwie Ebnu eine Talib Möglichkeit
auch,
haben.
Auch Wundertüte, so, also der hat, ne, guckt mal, Elversberg und dann bei uns 3 Spiele gemacht, dann auch wieder rausgekommen, also
ja, also er hat ein Spiel gemacht, dann war er verletzt, lange verletzt und kam dann zum Ende der Saison wieder. Also das würde ich jetzt nicht irgendwie nehmen, um da jetzt irgendwie ein Urteil zu brechen. Ja. Oder deswegen gebe ich dir recht, es ist schon noch so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß halt nicht, wenn er mal mehrere Spiele am Stück hat, kann er das Versprechen, was man glaubt, von ihm bekommen zu haben, tatsächlich irgendwie einlösen. Und ne, mag ja sein, dass es hat, auch der wird dann früher oder später an diese Situation vielleicht rankommen, dass du sagst, okay, du musst jetzt einfach mal so ein bisschen auch auf den Gegner bezogen oder leistungsbezogen halt auch einfach mal irgendwie durchwechseln und dann hast du halt wenig Möglichkeiten. Ja, das ist halt schon.
Weil du da halt auch noch mit ich sag jetzt mal, falschen Stürmern agieren kannst. Ne?
Ja,
wir
klar,
haben so viele Offensivkräfte,
klar.
Mit denen du auch mit ein bisschen Systemumstellung, das sehe ich ähnlich wie Marvin, das ist eine Position.
Ja. Also da wirst
Poker
du,
damit ein bisschen,
da wirst
gerne
du Möglichkeiten
bis zum letzten Tag.
Finden. Ja, also wir haben auch schon einen Ansgar Knauf in der Zielspieler-Stürmer-Position und so weiter gesehen. Also da hast du Möglichkeiten, wie du irgendwie ein bisschen drumherum bauen kannst. Deswegen sage ich ja, das ist etwas, wo man mit Abstand auch drüber nachdenken muss und wo ich auch bereit wäre zu sagen, okay, beide Augen zu und durch die Saison. Schön wäre es, wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, aber wirklich essentiell, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist dieses Thema Innenverteidiger, / linker Verteidiger und Torhüter, da können wir beileibe mit der Konstellation, die wir jetzt aktuell haben, nicht in die Saison reingehen und sagen, das Ziel ist am Ende unter den ersten 6 zu stehen. Da würde ich arge Bedenken äußern. Ja.
Ich auch tatsächlich. Wie gesagt, ich meine, ich bin total zufrieden gerade damit, dass wir in dem DFB-Pokal relativ relaxed jetzt weitergekommen sind. Das war ja für den einen oder anderen auch mal ein schöner Auslauf, ein schöner Trip, sage ich mal. Burkhardt konnte sich auszeichnen. Auch Alex hat es ja vollkommen richtig angesprochen. Auch Gerda Kosugi hat eine super Partie gemacht gegen 5 Ligisten. Oder das war ja trotzdem super. Das kann man ja auch mal einfach so festhalten.
Ja.
Hat das echt richtig, richtig fein gemacht. Wir haben viel durch Standards getroffen, auch wie gesagt, Burkhardt, aber auch die ganze Offensivreihe konnte sich einigermaßen auszeichnen. Das war jetzt mal ganz schön, mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Wir haben es relaxed in die zweite Runde geschafft und ja, ich glaube auch, dass die Bundesliga-Saison tough wird. Die wird uns vor einige große Fragen und auch Aufgaben stellen, aber der Pokal kann das Mittel der Wahl sein, um die Stimmung hier gut zu halten und vielleicht die große Hoffnung noch zu haben, auf irgendeinem Weg wieder nach Europa zu kommen.
Also ich glaube, dass die Stimmung gut war, das hat man schon gesehen. Ne? Es war locker die Hälfte des Stadions, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, war besetzt von Eintracht-Fans, die auf dieser Gegengeraden, die man dann ja da bekommen hat, eine wunderbare Choreo abgeliefert haben vor dem Spiel. Nochmal da ordentlich Stimmung gemacht haben und ja, das Spiel selbst, ich meine, du führst nachher 10-0 zur Halbzeit, was glaube ich seit Beginn dieses Wettbewerbs irgendwie die höchste Halbzeitführung ist und auch das Endergebnis des 11-0 war auf jeden Fall ein neues Rekordergebnis für die Eintracht. Ich glaube, das höchste, was man vorher irgendwie hatte, waren 10-2, was aber auch schon ein paar Jährchen her ist. Ich muss sagen, im Verlauf des Spiels ab dem 5-0 habe ich gemerkt, dass meine Nervosität anfängt zu sinken. Ab dem 7-0 war ich eigentlich relativ entspannt. Vorher war ich trotz dessen, dass wir früh da angefangen haben, Tore zu schießen, schon noch so ein bisschen der gebrandmarkte Eintracht-Fan und hatte ehrlicherweise so ein bisschen Schiss vor diesem Spiel.
Ich hatte Schiss vor dem Ergebnis. So, ne? Also ein SC Tönnies, der macht mir jetzt per se erstmal keine Angst. Ich bin da auch nicht reingegangen mit irgendwie dem Gefühl, dass wir das wirklich verlieren können. Ich habe nur die ganze Zeit, ich habe es letzte Woche schon gesagt, so dieses große Thema vor mir gesehen, du kriegst 7-0 im Testspiel auf die Fresse.
Ja.
Und dann machst du im Pokal
2-1
so
im Pokal, nur knapp.
Genau. Und das wäre halt einfach, das hätte eine Diskussion aufgemacht, die so unnötig ist.
Ja.
Und so ist einfach alles schick. Über das 7-0 kann man nach wie vor sprechen. Das 11-0 hat es mit Sicherheit nicht
weggemacht.
Nee, das hat auch nicht alle Probleme weggemacht, gar nicht. Aber das hat gezeigt, dass die Mannschaft nicht durch so einen Rückschlag in sich selbst zerfällt. Ja. Das hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, seriös auch einen Fünftligisten zu bearbeiten. Klar, da war null Gegenwehr. Die haben Räume aufgemacht, anstatt sich hinten reinzustellen. Ne? Also das war natürlich eine Paradevorlage, aber trotzdem, so ein 11-0 kann man nicht überbewerten gegen so einen Verein. Aber das war genau das richtige Ergebnis nach dem letzten Testspiel, was jetzt, ich will nicht sagen Ruhe reinbringt, ne, aber was jetzt einfach mal so ein bisschen wieder für Freude sorgt und was gezeigt hat, wir gehen das seriös an und machen jetzt hier nicht wieder, wir haben wieder Angst, dass alles so wird wie letzte Saison. Nee, wir arbeiten und bringen das auch mit der nötigen Konsequenz zu Ende.
Ja, finde ich auch. Und also ich meine, ich muss sagen, war ja vor Ort und ich fand es schon einfach cool. Also endlich mal, war cool, nach Krefeld in die Grotenburg zu kommen. Das war irgendwie eine gute Stimmung gleich. Man muss auch sagen, Eintracht-Fans waren auch gut drauf. Ihr habt es ja eben angesprochen, die Choreo. Und ehrlich gesagt ist so ein bisschen bei mir die Angst relativ früh verschwunden, weil ich schon das Gefühl hatte, oh, hier ist relativ klar schon die Sache. Und das war auch irgendwie ein Fünftligist, der jetzt auch nicht so ein paar absolute Baller drin hat, wo du sagst, oh, auf den müssen wir aufpassen, auf den müssen wir aufpassen. Und das Spiel war gleich genauso, wie ihr es gerade beschrieben habt, sehr einseitig. Ich fand in der zweiten Halbzeit war es tatsächlich schön, dass der Torhüter Sell von Tönnies sich da noch ein bisschen auszeichnen konnte. Der konnte relativ wenig für diese Gegentore. Das eine oder andere eigentlich schon, aber in der zweiten Halbzeit konnte er sich auf jeden Fall ganz gut auszeichnen. Und es war dann für beide Seiten, glaube ich, auf jeden Fall ein versöhnliches Ende. Für die Eintracht war es auch gut, mit dieser Selbstverständlichkeit da aufgetreten zu sein. Und ja, jetzt geht man weiter und es ist trotzdem klar, du hast vollkommen recht, du musst an Brentford denken. Es gibt ein paar Sachen, die wir auch mit uns ziehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Kopfthematik von Robin Koch tatsächlich auch nicht so unproblematisch ist. Der hat sich wieder umgewunden, der war wieder in St. Tönnies, ist er wieder zu Boden gegangen, habe ich auch Angst gehabt, ist er dann später rausgewechselt worden. Wenn er wirklich eine Concussion hatte gegen Brentford, dann fand ich sowieso ein bisschen irritierend, dass er so früh wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Normalerweise ist ja im Concussion-Protokoll, also ich habe das extra mal gegoogelt, ist es eigentlich so, dass du sieben Tage eigentlich keinen professionellen Sport mehr machen kannst. Da wäre die Rückkehr ein wenig früh gewesen. Er muss es im Kopf behalten und wir müssen es wir dürfen sich aus den Augen gehen lassen. Aber da ist es halt umso wichtiger, dass wir da in der Innenverteidigung noch jemanden bekommen, der ihn mal ersetzen kann. Also das ist so ein paar Punkt. Probleme nehmen wir mit, aber wir nehmen auch den Hype mit, dass Johnny Burkhardt einfach ein ganz seriöser Kicker ist, der einfach ein Tor nach dem anderen macht, dass selbst ein Mario Götze in seinem hohen Alter noch das ein oder andere Tor macht. Ferdinand hat es mir fast ein bisschen leid getan, weil der war sehr bemüht, ist auch oft nie an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Der wird noch eine spannende Saison vor sich haben, aber das Gute ist, ich glaube, es ist scheißegal, ob Ebnu Talib am Ende 5 Tore oder 15 Tore macht. Der nimmt diese Chance, dass er überhaupt in der Bundesliga kickt, nach der Karriere, die er schon hatte, sehr dankend an. Und deswegen wäre es auch kein Problem, wenn am 1. September noch jemand um die Ecke kommt, ein Stürmer, und sagt, ja Leute, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Verein gefunden, wie sieht's aus, wollen wir das hier bei der Eintracht machen, dann wäre es auch nicht schlimm. Ich glaube, da würde er das auch akzeptieren, weil der könnte auch von der Bank kommen und kann wertvoll werden. Also insofern, das wird eine spannende Saison für ihn, aber der akzeptiert alles. Hauptsache erste Liga, Hauptsache Eintracht.
Ja. Und dass Hütter auch mit 3 Stürmern spielen kann, hat er auch schon gezeigt.
Weil du Usun da mit reinrechnest, meinst du jetzt, oder was?
Nee, wenn noch ein Dritter kommt.
Ach so, ja, okay.
Ja, ich merke schon, da kommen schon Shades of Old Glory Days.
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Apropos hinaus, Marvin, du hast gerade eben gesagt, du musst uns hier leider für die Aufnahme heute verlassen, die Pflicht ruft.
Genau, die Arbeit ruft, aber es war sehr, sehr schön, euch mal wieder gehört zu haben. Ihr macht noch mal ein bisschen weiter und wir hören uns in den nächsten Wochen, gell?
So sieht's aus. Tschüssi. Dir viel Spaß. Tschüss.
Danke, ciao.
Ja, jetzt lässt er uns mit der schwierigen Aufgabe, über das erste Bundesligaspiel zu sprechen, hier allein. Alex, was nimmst du denn jetzt aus diesem seriösen Pokalspiel mit für das kommende Pflichtspiel in der Bundesliga, das erste Pflichtspiel in der Bundesliga auswärts bei Union Berlin?
Eigentlich gar nichts. Also ich glaube, okay, das hat einfach 0,0 Aussagekraft für unser erstes Spiel, weil das wie eine Art Testspiel war, nicht mehr und nicht weniger. Das war ein bisschen Schaulaufen, das war, wie gesagt, das war seriös gemacht. Es gab ein paar Sachen, die haben mir gefallen. Kusugi, wie gesagt, ist positiv herausgestochen. Usun hat ein echt gutes Spiel gemacht. Also es gab viele Dinge, die mir gefallen haben, wie der Ball teilweise gelaufen ist, wie das Passspiel auch im 16er noch gelaufen ist. All das werden wir in der Bundesliga auf gar keinen Fall sehen, weil die Räume, die wir da hatten, die gibt es in der Bundesliga nicht. Nee. Dazu kommt noch, mit wem spielen wir denn nächste Woche? Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Kader gesprochen.
Das heißt nächste Woche, wir haben Montag, das ist am Samstag, das sind 6 Tage. 5, wenn du den heutigen Tag nicht mal mehr mitrechnest.
Right.
Also das ist nicht nächste Woche, das ist very soon, wie der Engländer sagt.
Ja. Und also das sind noch so viele Baustellen. Ne? Ich wollte nochmal auf die Kopfthematik bei Koch hin. Ne? Also alles, was wir in Amerika gesehen haben an Kopfverletzungen resultierend aus American Football und so, ne? Also da gibt es total geile Dokus, die ich mir auch reingezogen habe, weil ich das Thema unfassbar spannend finde. Was durch Gehirnerschütterungen und so alles passiert, finde ich es fast schon unverantwortlich, Koch so eine Last aufzubauen, Bürden, seine Gesundheit so in den Hintergrund zu stellen, selbst wenn nur der Verdacht von einer Gehirnerschütterung im Raum stand, dann muss er einfach die Chance bekommen, auch mal eine Woche zu pausieren. Geht nicht, wenn wir keinen zusätzlichen Innenverteidiger haben. Ne? Und das ist einfach auch ein zusätzlicher Ballast. Wenn wir den jetzt die Saison über mitziehen, auch Teil der Santos-Problematik gewesen, ihn zu früh nach einem Kreuzbandriss wieder reinzuholen. Den Fehler sollten wir mit dem letzten verbleibenden Innenverteidiger, den wir haben, gestandenen Innenverteidiger, den wir haben, nicht machen.
Nee, das Risiko kannst du realistisch nicht eingehen. Du hast jetzt immer noch einen Collins, der nicht fit ist. Du hast keine wirkliche Alternative. Dann jetzt lieber für dieses eine Spiel, auch wenn es schwer ist, gerade zum Anfang der Saison, aber dann da irgendwie eine Alternativlösung finden, aber jetzt dann nicht auf Biegen und Brechen das Risiko eingehen. Und er hat halt einfach dann den Schlag da ins Gesicht bekommen. Das war zwar primär irgendwie erstmal auf die Nase, aber dann die Schulter des Gegners ging ja dann schon auch noch gegen den Kopf. Also der wird dann schon nochmal ein bisschen ordentliches Schädelbrummen da gehabt zu haben, und da sollte man definitiv kein Risiko eingehen, ja.
Genau, und ansonsten ist halt echt schwer, was gegen Union jetzt zu sagen. Union ist, ja, ich will nicht sagen Wundertüte, ne? Union ist, wie es immer ist, ne? Ist eklig zu bespielen, weil die auch viel über Kampf kommen. Das ist jetzt kein Verein, der mit einem glänzenden Fußball daherkommt. Mhm. Gegen die wird's immer schwer zu sein, zu spielen. Die sind aber auch hinten nicht unbedingt stabil. Ja. Du hast mal hier für unsere Vorbereitung mal ein bisschen die Zugänge mit aufgelistet. Die haben sich auf der Innenverteidigerposition dreifach verstärkt, zeigt, dass die ihre Problematik erkannt haben, wie qualitativ hochwertig die sich verstärkt haben, ob das alles auch hilft und weiterführt, wird man sehen. Aber da seriös jetzt irgendwas zu sagen,
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie eine durchaus durchwachsene Vorbereitung hatten. Von den Pflichtspielen, die sie hatten, ging, glaube ich, nur eins zu ihren Gunsten aus. Der Rest waren Unentschieden oder Niederlagen. Du hast es gerade eben schon angesprochen, sie haben in der Innenverteidigung ordentlich durchgemischt. Das hat man jetzt am Wochenende in dem Spiel, im DFB-Pokalspiel gegen Braunschweig schon gesehen. Haben sie gegen Braunschweig zweimal zurückgelegen, haben da zweimal Tore kassiert. Das war ja dann Erstligist gegen Zweitligist. Da hast du schon gemerkt, dass da die Abstimmung noch nicht so ganz stimmt, aber es ist halt trotzdem auf jeden Fall ein anderes Qualitätslevel als jetzt unser Gegner am vergangenen Wochenende. Der Van den Bosch, der ja Innenverteidiger bei denen ist, der hat ja auch direkt in dem Spiel gegen Braunschweig ein Kopfballtor gemacht. Die sind halt nach wie vor, was das Thema angeht, zumindest in dem, wenn wir jetzt mal das DFB-Pokalspiel so ein bisschen als Referenz nehmen, ne, 2 Tore nach Ecken gemacht. Du hast halt weiterhin Spieler, die eher so über Pressing und Kampf und Energie auf dem Platz da irgendwie durchkommen, was ja auch so ein Stück weit das ist, was Hütter immer wieder gesagt hat im Vergleich zur letzten Saison, wir müssen den Kampf wieder annehmen, wir müssen wieder mehr ins Pressing gehen, mehr wieder in die Verteidigung gehen. Also ich glaube schon, dass das so ein Stück weit in diesem ersten Spiel auch so ein Abnutzungskampf, würde ich es jetzt mal nennen, wird. Das Stadion wird zusätzlich halt auch erstes Bundesligaspiel, alte Försterei, das wird laut werden. Also eigentlich schon auch irgendwie ein geiles Spiel, aber auch eins, was dir dann so ein bisschen auch zeigt, wo du jetzt gerade in deiner Entwicklung stehst, weil ne, wir sprechen jetzt auch mit Union durchaus auch jemanden, den es halt auch, wenn du diesen Anspruch hast, im nächsten Jahr international zu spielen, dann sind das genau die Gegner, gegen die du halt am Ende Punkte holen musst. Das hast du schon, du startest mit so einer kleinen Bewährungsprobe in die Saison.
Ist so, weil du hast einen Gegner, der über seine Physis auch kommt. Ja. Das heißt, du hast eine ganz andere Gegenwehr, wie du das in Testspielen oder jetzt auch im DFB-Pokal hattest. Da weht ein ganz anderer Wind. Du hast eine andere Atmosphäre, in der du spielst. Und Union ist halt einfach ein Gegner, den müssen wir hinter uns lassen. Und das muss in dem Spiel deutlich werden.
Ja, und das ist das, wo ich das größte Fragezeichen dran mache, ob das in dem Spiel jetzt mit den Lücken, die wir im Kader besprochen haben, jetzt tatsächlich schon so ist. Oder ob das dann noch zu einem späteren Zeitpunkt kommt, aber jetzt mal so rein von Anspruch und so weiter, da ist das auf jeden Fall der Gegner, den wir hinter uns lassen müssen. Ob das von der Wirklichkeit her jetzt auch stattfindet, da mache ich noch ein Fragezeichen dran.
Das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie jetzt so die ersten Spiele der Neuen sind. Ne? Also ja. Onyedika sehe ich da als ganz große Zielpersonalie, wie stabil der jetzt einfach schon sein kann.
Ja, ist ja auch so ein bisschen die Frage, wer dann neben ihm spielt. Larsson und Doan waren ja jetzt beides Spieler, die jetzt ja auch gegen Tönjes dann nicht dabei waren, weil sie ein bisschen angeschlagen waren. Das ist jetzt die Frage, ist Larsson dann wieder fit oder lässt du dann wieder einen Götze da spielen, der das gegen Tönjes sehr einfach hatte, der aber gegen Union da auf jeden Fall mehr ackern muss, der vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt ist, um jetzt dann aus dieser Position heraus mit Erfahrung und Übersicht vielleicht die ein oder andere Offensivaktion auch einzuleiten.
Du hast ja auch noch einen Heulund, ne, der ja auch eine gute Physis mitbringt und definitiv auch mal dazwischen grätschen kann. Also ich glaube, da lässt sich ein Partner finden, leichter als die Paarung in der Innenverteidigung.
Ja. Also, wenn wir jetzt noch so dieses kleine Fragezeichen, was wir da an Robin Robert Koch gemacht haben, dann wird es auf jeden Fall eine spannende Frage zu sehen, wie sich das innenverteidigungstechnisch dann da aufstellt. Aber wer weiß, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass vielleicht noch der ein oder andere Transfer passiert. Vielleicht haben wir ja dann auch schon noch einen neuen Innenverteidiger, der dann da spielen kann. Who knows?
Bleibt zu hoffen, ja.
Ja. Also ich glaube, das ist alles das, was wir jetzt gerade seriös zu Union Berlin sagen können. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt gerade seriös zu dem Thema Aufstellung sagen können, weil man natürlich jetzt die Spieler zwar aus den Testspielen so ein bisschen kennt, gesehen hat, aber so richtig seriös jetzt irgendwie einschätzen. Ich habe jetzt sehr oft das Wort seriös gesagt. Kann man es an der Stelle halt auch noch nicht. Von daher würde ich jetzt auch nicht jetzt zwingend irgendwie auf eine Aufstellung gehen wollen.
Genau, ist auch eigentlich, ne, also spielt wie ihr wollt, Hauptsache es gehen Leute und es kommen Leute. So, also das sind halt einfach für die nächsten Tage die spannendsten Sachen, die es zu beobachten gilt.
Yes. Yes. Was sagt so dein Bauchgefühl, wie geht das Spiel am Samstag aus?
Tja, ich schwanke zwischen Realität und Zweckoptimismus.
Okay, Realität ist ein 1-1 und Zweckoptimismus ist ein 2-2 oder was?
Nee, die Realität ist, wird ein grauseliges Spiel, geht vielleicht 1-0 verloren, vielleicht 1-1, aber irgend so ein Ergebnis, wo wir hinterher sitzen und sagen, ja, was fangen wir jetzt damit an? Ist alles scheiße oder wissen wir eigentlich nichts? Hm. Und mein Zweckoptimismus, der sagt eigentlich, Junge, ist Union Berlin. Wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, da stehen keine Gurken auf dem Platz, ist ja auch so, dass schon die Leute, die spielen können, eine gewisse Qualität mitbringt,
ja.
Mitbringen. Wir haben eine gute Offensive und selbst wenn die Defensive noch nicht so ist, wie wir uns die vorstellen, muss so ein Spiel mit den Leuten zu gewinnen sein. Ansonsten können wir gleich abmelden für den Rest. Und deswegen würde ich sagen, also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine klare Nummer wird, ne? Mhm. Aber so ein 1-2, 2-3 würde ich schon für uns erhoffen.
Ja. Also für mich riecht dieses Spiel einfach nach Unentschieden. Ich sage, das wird so ein 1-1. Ich würde aber ehrlicherweise, egal wie dieses Spiel ausgeht, ob jetzt knapp verloren, ob knapp gewonnen, ob unentschieden, würde ich das Ergebnis jetzt nicht zu hoch hängen, weil es ist das erste Spiel, es ist auf beiden Seiten vielleicht noch so ein bisschen unfertiger Kader. Also auf unserer Seite definitiv. Ich habe keine Ahnung, wie die Transferpläne von Union sind, ob da noch irgendwas auf dem Zettel steht. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Klar, wenn du da irgendwie 5-0 eine auf den Frack kriegst, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Und aber auch dann passt es zu dem, was wir ja vorher besprochen haben, dass wir einfach wahnsinnig viele Lücken noch in diesem Kader haben, die es zu füllen geht. Also auch das wäre bitter, aber auch das würde ich nicht zu hoch bewerten, weil es definitiv noch keine Aussage zulässt darüber, wie die nächsten 33 Spiele ausgehen, weil wir halt einfach noch nicht wissen, wie unser Kader am Ende aussieht. Also wir hoffen zumindest nicht, dass wir das wissen. Es kann auch sein, dass der Kader am 2.9. genau der gleiche ist, aber dann führen wir eine komplett andere Diskussion und die führen wir dann.
Ja.
So. Apropos Diskussion, du möchtest noch über Schuhe reden, habe ich verstanden.
Ihr wollt, dass ich über Schuhe rede.
Ich hätte diese ja. Schuhe gerne. So wird da eine Nummer draus. Ich habe diese E-Mail bekommen, Samstagmorgen beim Frühstück und habe ernsthaft überlegt, ob ich mich ins Auto setze, die 2 Stunden nach Frankfurt runterfahre, um diese Schuhe zu bekommen, weil ich finde sie absolut großartig. Bitte auch gerne mal da draußen, ihr Menschen, in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Schuhe findet. Und wenn jemand irgendwie ein paar Schuhe so Größe 44, 45 übrig hat und gar keinerlei Verwendung für hat, ich würde mich anbieten, ihnen ein neues Zuhause zu geben. Ich hoffe aber auch, dass sie dann irgendwann später nochmal einfach in den normalen Online-Shop kommen. Aber du hast ja, da, glaube ich, eine andere Meinung.
Ich warte ab. Ich, großer Moralapostel. Der euch erzählt, wie ihr dem Marketing-Nap von Adidas aufsitzt mit euren Trikots.
Du hast die Schuhe schon, oder? Du hast sie zu Hause stehen, willst du mir jetzt sagen?
Nein, ich habe mich zurückgehalten, aber ich bin das Schuhopfer-Deluxe. Mach, was du willst, mach einen Adler drauf, ich kauf's. Ich hatte auch, ne, ist ja nicht der erste Schuh, den es gab, es ist eins die Adiletten oder auch ich hatte die Nike Air Thea. Das waren so schwarze. Ich
hab kein Bild vor Augen.
Die Nike Air Thea, kennst du? Das sind so ein bisschen schlankere Nike Airs und die gab es in ganz schwarz und da war vorne auf der Lasche war auch der Adler drauf. Die hatte ich auch schon. Die hatte ich mir sogar dann als Nike IDs noch gemacht, dass zusätzlich zum Adler noch mein Kürzel und meine Rückennummer mit auf dem Schuh steht.
Ach, die sind das. Ja.
Genau, also alles gehabt, was Schuhe angeht, bin ich halt ein krasses Opfer und als die rauskam, habe ich gedacht, Alter, eben verstehe ich den ihren Trikot-Hype, mach das gleiche, was die mit Trikots gemacht haben, mit Schuhen und schon falle ich auch drauf rein, aber ich habe mich zurückgehalten.
Bist nicht im Fanshop gefahren.
Nee, Alex, nee, machst du nicht, weil eigentlich, ne, also so richtig was Spezielles damit haben sie ja auch nicht gemacht. Aber Sambas sind halt ein geiler
Sambas
Schuh.
Sambas sind halt einfach ein geiler Schuh. Den fand ich schon immer irgendwie richtig cool.
Ich habe den auch in 3 anderen Farbkombinationen.
Und die sehen halt echt gut aus.
Ja. Siehste, also ich habe die Woche oft an euch gedacht und an alles, was ich letzte Woche gesagt habe. Trikot war einfach für mich das falsche Produkt. Deswegen konnte ich den richtigen Groß kurz raushängen lassen, sagen, das ist ja aber ein Marketing-Nap, dem ihr da aufgesessen seid.
Da war auch die Meinung in den Kommentaren übrigens sehr unterschiedlich. Es gab
da war tatsächlich jemand, der geschrieben hat, Alex, endlich mal jemand meiner Meinung, wo ich mir dachte, es gibt noch jemand, der gegen dieses Trikot wettert.
Also es ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedliche Meinungen. Ja.
Ich dachte, ich werde dafür tatsächlich auf der Straße gehängt. Öffentlich.
Ja, weiß ja noch nicht. Vielleicht hatte ich ja einfach noch keiner auf der Straße gesehen, ohne dass ich jetzt hier zu irgendwas aufrufen will.
Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ein paar Stunden einmal Kommentare gelesen, ansonsten mache ich das ja nicht mehr. Weil.
Also war sehr unterschiedlich die Meinung, wie du schon richtig sagst, Menschen, die dir zugestimmt haben, andere, die da wiederum anderer Meinung sind. Also es ist aber halt am Ende des Tages.
So darf es ja auch sein, ne? Es geht ja um Geschmack.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Geschmacksfrage und der eine findet dieses Trikot absolut toll und der andere sagt, naja, habe ich schon irgendwie 5-mal in der Ausfertigung gesehen und habe ich vielleicht auch schon 5-mal in der Ausfertigung irgendwie im Schrank liegen. Ich finde halt sowas, mich trifft's halt 100%, genau wie die ganzen anderen aus der Original-Serie, die sie da jetzt irgendwie drin haben, da könnte ich mich auch dumm und dusselig shoppen und wenn es diese Schuhe gibt, dann werde ich die kaufen müssen und ich weiß, dass ich noch ein zweites Paar auch kaufen muss, weil sobald ich dem Junior sage, dass ich diese Schuhe gekauft habe, dann will er die auch.
Hat er die gleiche Größe wie du schon?
So ein Ticken größer.
Ui.
Ja. Ich werde ihm aber vorher erklären müssen, dass das weiße Adidas-Schuhe sind und dass er da sehr pfleglich mit umgehen muss und die putzen muss. Ich hoffe, dass ihn das vielleicht noch ein bisschen abschreckt, dass ich um diese Kostenthematik irgendwie drumherum komme. Aber ich glaube, dieses Argument wird nicht allzu lange halten.
Dieses weiße Schuhding ist mir sowieso ein Rätsel. Ich kaufe weiße Schuhe und in dem Moment, wo die das erste Mal meine Füße berühren, sind die dreckig.
Ja, du machst den Karton auf und du siehst doch schon, dass sich so eine gräuliche Schicht drauf absetzt.
Ich sehe andere Leute, die weiße Sneaker tragen, die offensichtlich nicht frisch aus dem Karton sind, die sehen aus wie geleckt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen krüppeligen Gang habe oder ob andere Leute irgendein geheimes Putzmittel haben, aber Zahnpasta. Es ist mir ein Rätsel, wie Leute permanent weiße Sneaker tragen können und ich schaffe das maximal. Ja. Die kommen frisch mit Bleichmittel aus der Waschmaschine, wenn es Stoffdinger sind. Ne?
Ja.
Die sind am selben Tag, sehen die aus wie Sau.
Ja, Zahnpasta. Ich weiß noch, als Jugendlicher, wie ich meine Fila-Schuhe mit Zahnbürste und Zahnpasta geschrubbt habe, damit die weiß glänzend sind. Also ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, damals hat man das getan.
Als ich noch jung war,
hat man das getan.
Da war ich ja schon alt, als du jung warst.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich habe mir sogar extra im Internet so Zauberschwämme bestellt, die angeblich dafür sorgen, dass deine Sachen immer weiß sind.
Für Schuhe? Sind die nicht irgendwie für die Wände?
Die gibt's auch extra für Sneaker.
Ja, okay.
Du meinst diese Schmutzradierer, ne?
Ja.
Genau. Und sowas in der Art gibt's für Sneaker.
Ja, da ist natürlich jetzt irgendwie das Marketing-Schuhopfer trifft auf Marketing-Schuh-Utensilien. Das ist natürlich eine gefährliche Kombination.
Ja.
Ja. Also nochmal der Aufruf, gerne die Meinung zu den Schuhen und auch zu allem anderen, was wir heute besprochen haben, in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr euch die Schuhe auch besorgt, dann würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie das so war und wie viel Stückzahlen es noch irgendwie gab und was so eure Meinung dazu ist. Gerne dann auch einfach mal in die Kommentare fallen lassen.
Und die Tricks, wie ihr es schafft, mit einem weißen Trikot und weißen Schuhen ins Stadion zu gehen, ohne die Sachen hinterher wegwerfen zu können.
Ja.
Also bei mir ist da am Bratwurststand ist da schon Ende. Sehe ich schon die ersten Senfflecken auf dem weißen
Trikot. Ich wollte gerade fragen, was ist dann mehr gefährdet, Schuhe oder Trikot?
Schuhe sind dreckig schon bei Ankunft am Stadion.
Ja.
Spätestens am Waschstand ist auch das Trikot dreckig.
Ja.
Von daher ist das mit dem Weiß. So ein Bembel-Trikot, da fällt so ein kleiner Senffleck, fällt da gar nicht so richtig ins
Gewicht. Ja, wobei gelb auf schwarz merkst du halt auch, ne? Dann sieht's halt, muss halt auch aufpassen. Je nachdem, wie viel Senf du auf der Wurst hast, sieht's dann auf einmal aus wie so ein BVB-Trikot.
Ach, du liebes bisschen. Also, soweit habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ab jetzt gibt's Ketchup.
Ja. Also das würde zumindest farblich da besser reinpassen, bevor du dann nachher irgendwie angegangen wirst, weil du mit einem BVB-Trikot im Stadion rumläufst. Und dann erklären musst, dass das eigentlich nur irgendwie der gute mittelscharfe Senf ist.
Ich sehe schon, the struggle is real.
Ja, ja, ja. Für Menschen in unserem Alter, wo es beim Essen vielleicht auch mal aussetzt, definitiv. Gut. Jetzt haben wir hier genug Alters- und Marketing-Shaming betrieben. Ich würde sagen, wir machen den Sack für diese Woche zu. Vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben, allen denen, die am Samstag die Reise zum Eintracht-Auswärtsspiel nach Berlin antreten. Eine wunderbare erste Auswärtsfahrt der Saison. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Yeah.